Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie werden in dieser Sendung unter anderem hören, wie ein Vater versucht, seinen skeptischen Sohn an die Welt der Bücher heranzuführen.
Irgendwann hat er dieses Buch mit diesem rot glänzenden Einband aus der Bibliothek mitgebracht. Und ich dachte, die unendliche Geschichte? Wie lange soll das gehen? Wie lange will Papa jetzt vorlesen?
Ja, und dann hat der Papa die unendliche Geschichte von Michael Ende vorgelesen und der Sohn war verloren an die Welt der Bücher. Er hat seinen Beruf daraus gemacht, der Comiczeichner und Romanautor Flix nämlich. Michael Endes Roman ist für Flix das Buch seines Lebens, davon wird er erzählen in dieser Sendung. Zum Thema künstliche Intelligenz habe ich gerade bei einer Finanzmarktanalystin diese Schlagzeile gelesen: Die KI-Revolution geht in die nächste Runde. Ja, könnte man auch dazu sagen, der Hype um künstliche Intelligenz geht in die nächste Runde. Uns interessiert hier in dieser Büchersendung, wie sich Autorinnen und Autoren zurzeit mit dem Thema KI auseinandersetzen. Und deswegen hat sich mein Kollege Benjamin Knödler einige Bücher dazu angesehen. Jetzt ist er hier im Studio. Willkommen, hallo.
Hallo.
Was zeigen denn die Verlagsprogramme für unsere Zeit jetzt? Gibt's eigentlich immer noch so viele neue KI-Bücher wie in den letzten Jahren?
Ja, das kann man schon so sagen. Also eigentlich vergeht kein Monat ohne eine Neuerscheinung. Vor allem beim Sachbuch ist mir das jetzt aufgefallen. Und trotzdem muss ich sagen, das Gefühl eines Hypes hat sich bei mir nicht mehr so wirklich eingestellt.
Aber warum das? Also wenn es dauernd neue Bücher gibt, ist das doch eine Art Hype, oder?
Ja, einerseits schon, aber andererseits ist es ja interessant zu gucken, was sind das für Bücher, die da erscheinen. Und bei mir hat sich da eher so der Eindruck eingestellt, der Hype um das Faszinosum ist irgendwie vorbei und jetzt ist die KI mehr so in der Normalität angekommen.
Ah ja, und wie zeigt sich das jetzt bei den Büchern, diese Normalisierung des Themas?
Also ein Beispiel ist, dass wir auf einmal Kindersachbücher haben. Also da sind jetzt allein im letzten halben Jahr etwa 3 erschienen. Das für die Kleinsten richtet sich an Kinder ab 2 Jahren. Das ist wirklich ein Pappbuch.
Ab zwei
tatsächlich. Ich habe auch gestaunt, habe es trotzdem gelesen und ich würde mal sagen, holzschnittartig immer noch was gelernt. Das heißt künstliche Intelligenz für Babys und da geht es wirklich darum, was ist überhaupt künstlich und was ist natürlich. Also künstlich ist dann logischerweise irgendwie ein Computer und was ist intelligent. Da heißt es dann, naja, intelligent bedeutet, Probleme lösen, lernen und sich anpassen zu können. Und dann ist die Essenz des Ganzen, wenn man einen Computer mit einem Upgrade versieht, dann ist der auf einmal in der Lage, genau das zu tun und ist damit intelligent. Zack, fertig, künstliche Intelligenz. Das ist natürlich ein bisschen holzschnittartig.
Vielleicht ist das ja noch kein Thema für 2-Jährige, würde ich mal fast denken. Was glauben Sie denn, warum werden solche Bücher trotzdem gemacht?
Na, das hängt, glaube ich, ganz stark damit zusammen, für wen Kinderbücher gemacht werden. Und das Publikum sind natürlich schenkende Erwachsene, also Tanten und Onkels, Großeltern, Eltern.
Und die haben gehört, wichtiges Thema,
ganz
kriegt
genau.
Das Kind gleich mal um die Ohren.
Also diesen Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Das gilt auch für 2 andere Titel, Roboter und KI ist einer davon. Der andere heißt Alles, was du über KI wissen musst. Und der rote Faden ist eigentlich immer, was sich dahinter verbirgt. Ja, wir bereiten unsere Kinder auf diese komplexe Welt mit KI vor.
Und wie ist das jetzt außerhalb der Kinder- und Jugendbücher? Wie ist da vor allem der Blick auf künstliche Intelligenz?
Also der ist, apropos kein Hype, der ist auch eher kritisch, muss man sagen. Also es gibt einen zunehmenden Blick, ich würde mal sagen, unter die shiny Benutzeroberfläche von ChatGPT und Co. hin, eher so in den Maschinenraum. Ein viel stärkerer Blick auf die Lieferkette. Ein Beispiel ist digitaler Kolonialismus, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Das ist von Ingo Dachwitz und Sven Hilbig. Und die beiden sagen, es ist eine Analyse und Anklage des digitalen Kolonialismus. Das bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Der zweite Titel, den ich in der Reihe unbedingt nennen will, ist Feeding the Machine von James Muldoon, Mark Graham und Callum Kant. Der ist auch vor einigen Wochen hier schon besprochen worden. Deswegen nur ganz kurz, was hat es mit dieser Maschine auf sich? Sie nennen das eine Extraktionsmaschine. Das heißt, wir haben hier ganz viele Ressourcen, Arbeitskräfte, natürliche Ressourcen, aber natürlich auch Investorengeld. Und all das nimmt die KI, macht daraus statistische Vorhersagen. Das ist ja letztlich das, was da passiert. Und daraus werden dann riesige KI-Imperien, die Riesenprofite erzielen. Beide Bücher haben sehr viele Parallelen. Der eine ist ja schon im Titel. Das erste Buch ist nämlich diese kolonialen Strukturen. Das wird ganz spannend herausgearbeitet. Dort, wo früher Eisenbahnlinien waren, die wertvolle Rohstoffe hin zu den Kolonialmächten gebracht haben, sind das jetzt eben Hochleistungsdatenkabel, die eigentlich ein internationales Prekariat anbinden, sodass die dann Klickarbeit verrichten können. Also zum Beispiel die KI trainieren, aber auch Content moderieren. Das war ein großes Versprechen mal von Mark Zuckerberg. Mhm. AI will fix this. Tatsache ist, wenn man diese Bücher liest, AI fixt hier gar nichts, sondern Ausbeutung fixt das am Ende. Und das wird da sehr deutlich und sehr prominent formuliert.
Da wiederholt sich ja im Prinzip was, was auch bei der Kritik an den sozialen Plattformen schon da war, dass es eben da ein digitales Prekariat ist, gibt, das im globalen Süden ausgebeutet wird. Das kommt jetzt eigentlich wieder, ne?
Ja, absolut. Und tatsächlich muss man, finde ich, auch sagen, diese Parallelen oder das verschwimmt im Grunde genommen. So diese Debatten um den Tech-Kapitalismus, wie wir ihn bei den sozialen Plattformen sehen, und den Tech-Kapitalismus, wie wir ihn jetzt bei der KI sehen. Und das setzt sich dann auch fort in einer anderen Debatte, die wir auch schon aus den sozialen Medien kennen. Das ist nämlich die, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft? Wir erleben alle einen Rechtsruck. Global kann man ja sagen. Mhm. Und da ist dann auch die Frage, hat das vielleicht auch mit der KI zu tun? Und wenn man Rainer Mühlhoff glaubt oder folgt, dann muss man definitiv sagen, ja, der hat Anfang des Jahres ein Buch im Reklamverlag veröffentlicht, das heißt Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus. Und genau diesen Zusammenhang, dem gibt er sich auf die Spur. Für ihn ist der Ausgangspunkt des Ganzen Elon Musk, wie er nach Amtsantritt von Donald Trump in die demokratischen Institutionen der USA einreitet und sagt, wir gucken uns das jetzt mal auch mit KI an und rationalisieren alles weg. Also letztlich, der demokratische Staat wird ausgehöhlt. Und da sagt Mühlhoff im Grunde, das kennen wir alles schon. Man kann den Faschismus, er ist immer wieder neu, man kann ihn nicht wirklich eins zu eins aus der Geschichte kopieren. Aber die Nazis haben genau das Gleiche gemacht. Auch die haben Technologie, in dem Fall von IBM, genutzt, um die Demokratie auszuhöhlen und ihren Apparat aufzubauen. Ein anderes Beispiel, wo er sagt, da ist das so verwoben, sind Ideologien, Tech-Ideologien, die sich breit machen. Vielleicht haben einige ja auch kürzlich den Deutschlandfunk-Podcast die Peter Thiel-Story gehört. Da ist mir sehr vieles von wieder begegnet. Zum Beispiel dieser Glaube an so einen Transhumanismus, dass der Mensch mit Technologie noch besser, noch übermenschlicher im Grunde gemacht werden kann. Und da hört man ja den Faschismus ehrlicherweise schon auch ziemlich trapsen. Und das arbeitet er auf eine sehr eindrückliche Weise heraus. Da geht es dann auch um sowas wie Cyber-Libertarismus und ähnliche Dinge, wo am Ende immer steht, die Leute, die die Technik irgendwie haben, die sie ihnen gehört, die sie beherrschen, die werden sich über die erheben, die da hinten runterfallen. Und das ist wahnsinnig spannend zu lesen, aber auch sehr beängstigend.
Das macht Rainer Mühlhoff in seinem Buch Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus. Da sind wir jetzt irgendwie am düstersten Ende angekommen des Themas. Künstliche Intelligenz klingt jetzt eher so, als müsste man die Menschheit vor ihr verteidigen. Es gibt ja auf der anderen Seite aber eben auch die positive KI-Erzählung. Das Leben wird erleichtert, wir werden produktiver. Gut, das ist natürlich vor allem die Erzählung, die uns KI-Anwendungen verkaufen wollen von den Leuten. Aber in Büchern spielt diese positive Erzählung irgendwie eine Rolle?
Also es gibt, das muss man zur Ehrenrettung schon auch sagen, auch diese eher düsteren Bücher sagen, wir können noch was dagegen tun und wir können uns noch verteidigen. Aber der Grundton ist schon wirklich eher ein negativer, und diese positiven Erzählungen, diese Faszination, das ist mir zumindest nicht so begegnet, aber ich habe mir auch zwischendrin gedacht, vielleicht ist das auch nicht wirklich die Aufgabe von Büchern. Die gehen vielleicht eher mal einen Schritt zurück, gucken sich die längerfristigen Entwicklungen an, weil diese Erfolgsgeschichten, die kriege ich in den Schlagzeilen, die kriege ich ganz furchtbar auf Instagram und auf LinkedIn. Und mir ist es eigentlich ganz recht, wenn das Medium Buch dem da auch irgendwie was entgegensetzt. Und ich habe auch eine gute Nachricht, es gibt auch Beispiele, wo man sagt, okay, hier ist es zumindest mal noch ergebnisoffen, wie wir das Ganze bewerten wollen. Und das war interessanterweise die Religion. Und auch da würde ich sagen, großes Signal, dass die KI wirklich in der Mitte angekommen ist. Denn wenn wir schon darüber nachdenken, wie beeinflusst das unsere Religion, dann ist da, glaube ich, irgendwie so eine Akzeptanz, wo wir sagen, okay, offensichtlich ist die KI da. Da gibt es zwei Titel. Der eine ist Gott 2.0, Grundlagen einer KI der Religion. Das ist eher so ein theologischer, philosophischer Ansatz. Und der zweite Titel, Der neue Gott, künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche, von der Philosophin Claudia Paganini. Und das fand ich total spannend, weil sie einfach mal so ein religionsgeschichtlichen Ritt macht und sagt, okay, wir hatten Polytheismus, dann hatten wir Monotheismus, dann hatten wir eine Zeit des Atheismus, und je mehr sich die Gesellschaften verändern, sie suchen sich offensichtlich neue Religionen. Und vielleicht hat die KI ja das Zeug dazu, eine neue Gottheit zu sein. Und sie dekliniert es dann an so Eigenschaften eines Gottes oder einer Göttin durch, zum Beispiel die Allwissendheit oder die Fürsorge. Und wenn man ihr da so folgt, sieht man, ja, ganz ehrlich, Allwissenheit, wenn ich kann ChatGPT alles fragen und letztlich kriege ich zumindest immer eine Antwort und zwar zu jeder Zeit. Und man ist am Ende schon so geneigt zu sagen, okay, vielleicht geht das wirklich in die Richtung. Und Paganini ist da auch dann eigentlich recht offen. Sie legt sich selber nicht fest und sagt, das ist eine große Katastrophe. Sie sagt, das kann, mal flapsig formuliert, in die Hose gehen, aber am Ende ist es das, was wir da draus machen. Und mir ging es am Ende so, dass ich dachte, darüber habe ich so noch nicht nachgedacht und das finde ich total spannend und da würde ich sagen, dafür lesen wir doch eigentlich.
Aber interessant, dass wir jetzt von einer Frage nach den positiven Seiten von KI bei einer KI-Gottheit gelandet sind. Ja. Mir wird da eher Angst und Bange, muss ich sagen, wenn ich davon höre. Und vielleicht noch zu einem letzten Gebiet. KI ist ja in einem bestimmten Bereich von Büchern schon lange Thema, nämlich in Romanen, Science-Fiction-Romanen vor allem, die sich eine Zukunft ausgemalt haben, die ja vieles von dem beinhaltet, wovon Sie jetzt gesprochen haben. Digitaler oder KI-gestützter Faschismus zum Beispiel oder auch so eine Anbetung von KI-Gottheiten. Wie sieht das denn in heutigen Science-Fiction-Romanen aus, wenn die auf KI eingehen?
Also interessanterweise waren die Science-Fiction-Romane tatsächlich welche, wo ich so dachte, weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt gerade reingucken muss, weil das ist irgendwie, ich habe es ja alles schon in Sachbüchern gelesen. Aha. Ich fand tatsächlich spannend, mir ist ein viel gefeierter Roman von Richard Powers in die Hände geraten, nämlich Das große Spiel. Da ist eigentlich eine Freundschaftsgeschichte, würde ich sagen, zum Beispiel, oder eine Geschichte über die Natur, aber die KI, die spielt die ganze Zeit mit, die ist die ganze Zeit präsent, nicht als was Bösartiges oder sowas, sondern auch wieder als was Ergebnisoffenes, womit wir Menschen uns jetzt einfach befassen müssen. Sie kann Hoffnungsträger sein, sie kann die Welt verändern, sie kann Reichtum anhäufen, aber am Ende sind da drumherum immer noch Menschen, die ihr Leben leben, die lieben, die Verlust betrauen, und das hat mir eigentlich sehr Mut gemacht.
So, jetzt haben wir über eine ganze Reihe von Büchern gesprochen oder Sie haben das getan. Machen Sie doch zum Schluss zum Mitnehmen noch eine kleine Auswahl für uns. Was waren denn jetzt für Sie die drei anregendsten neuen Bücher zum Thema künstliche Intelligenz?
Also das war tatsächlich einmal Rainer Mühlhoff, Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus. Dann würde ich für die Lieferketten James Muldoon, Mark Graham und Callum Kant, Feeding the Machine, hinter den Kulissen der KI-Imperien empfehlen und die Betrachtung der neue Gott, künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche von Claudia Paganini, das hat mir auch sehr viel zum Nachdenken mitgegeben.
Empfehlungen von Benjamin Knödler, nachdem er sich durch eine lange Reihe neuerer KI-Bücher durchgelesen hat. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Neue Krimis.
Stephen Kings Roman Kein Zurück spielt zu großen Teilen in Buckeye City in Ohio. In diesem Kleinstädtchen geht ein Serienmörder um. Die Leichen stapeln sich, die örtliche Polizei ist total überfordert. Die Polizistin Izzy bittet ihre Freundin, Privatdetektivin Holly, um Hilfe. Holly kennen Stephen King-Fans schon aus 4 Romanen, das ist hier ihr 5. Und die gute Holly hat aber eigentlich gar keine Zeit, sich um Serial Killer zu kümmern, weil sie Bodyguard ist für eine Feministin und eine Aktivistin, Abtreibungsbefürworterin sozusagen, die gerade eine Tour durch die Staaten macht. Diese zwei Handlungsstränge, die knallen dann wieder in Buckeye City zusammen. Dort gibt es nämlich gerade ein Softballspiel zwischen Polizei und Feuerwehr, die sich furchtbar prügeln. Und dann wird sehr schön und sehr poetisch gerecht gestorben. Das ist natürlich alles sehr routiniert und effektsicher gemacht. Mr. King weiß schon, was er macht. Also da ist er einfach gut. Das ist sehr gediegene Strandkorblektüre, nicht überfordernd, auch nicht schamlos unerfordernd, aber 2 Punkte finde ich noch bemerkenswert. Stephen King hat eine Figur eingeführt, sie ist da Bessie, eine Legende, eine Soul-, Blues- und Gospelsängerin, die bei diesem Event in Buckeye City auftreten soll. Und schon der Name sagt, dass auf die große, ikonische Bessie Smith anspielt, die eben auch Opfer von Rassismus wurde. Und man könnte noch an Mary Stables denken, die Stables-Singers kennt man auch, das ist eine Gospeltruppe, die in der Bürgerrechtsbewegung groß geworden ist und auch heute noch politisch aktiv ist. Und für diese Musik bricht Stephen King wirklich eine sehr rührende Lanze. Und es gibt noch ein zweites Thema, das bemerkenswert ist. Stephen King mischt sich in den Kulturkampf ein. Und das tut er in der Figur der Kate McKay, der feministischen Aktivistin, die natürliche Gegnerin sozusagen der MAGA-Amerika-Kämpfer ist, die zur krassen Gewalt neigen. Und da setzt Stephen King wirklich ganz klare Kante und sagt, das geht nicht. Da ist er eine Stimme der Zivilgesellschaft, da nutzt er seine Prominenz. Und insofern ist kein Zurück zwar ein Unterhaltungsroman, aber einer mit Haltung.
Der neue Stephen King-Roman Kein Zurück, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Kleinschmidt und ist im Heine Verlag erschienen. Ordentlich dick, 640 Seiten, 28 Euro ist der Preis. Und Kein Zurück von Stephen King steht neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur jetzt im Juli. Die vollständige Liste finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie mehr wissen wollen über Krimis, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt geht es bei uns um den neuen Roman von Tommy Wieringa. Das ist einer der erfolgreichsten niederländischen Schriftsteller. Vielleicht haben Sie von seinem Buch Joe Speedboat gehört. Dafür hat er viel Aufmerksamkeit bekommen international. Wieringas neuer Roman, der heißt Nirvana. Und in einer Kritik zu diesem Roman steht, Nirvana gehört zu den Büchern, die man zum Ende hin langsamer liest, weil man nicht will, dass sie enden. Da bin ich gespannt, wie es unserem Kritiker Simon Sahner mit diesem Roman ergangen ist. Guten Tag, Herr Sahner. Na, grüße Sie.
Hallo, Herr Mayer.
Wie war es denn bei Ihnen am Ende? Haben Sie auch langsamer gelesen?
Ich bin grundsätzlich eher jemand, der gegen Ende eines Romans schneller liest, vor allem wenn es ein spannendes Buch ist und ich dann wissen will, wie das ausgeht und was mit den Figuren so passiert. Und da war ich bei diesem Roman am Ende leider ein kleines bisschen enttäuscht, weil er sehr plötzlich zu Ende war, bevor ich alles erfahren konnte, was ich gerne erfahren hätte. Und so ein offenes Ende ist ja prinzipiell erstmal nichts Neues und Schlechtes, aber hier hatte ich irgendwie den Eindruck, dass zu viel am Ende noch offen blieb und ich etwas ratlos zurückgeblieben bin. Also vielleicht hätte ich doch langsamer lesen sollen, dann wäre dieses Ende nicht so schnell gekommen.
Okay, dann lassen Sie uns dieses zu viel mal angucken, was da alles drinsteckt in dem Buch. Um welche Menschen geht es denn überhaupt?
Also Nirvana ist im Kern eigentlich ein klassischer Künstlerroman. Es geht um einen fiktiven niederländischen Maler namens Hugo Ademar und der lebt in unserer Gegenwart. Der ist um die 40 Jahre alt und ist der Enkel von Willem Ademar. Und Willem Ademar ist ein Wirtschaftsgigant, inzwischen schon an die 100 Jahre alt, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Schiffsbauunternehmen sehr, sehr reich geworden ist. Und gleichzeitig hat dieser Großvater aber auch eine zweifelhafte Vergangenheit als SS-Mitglied und war aber wohl auch irgendwie im Widerstand. Das wird am Anfang noch nicht so richtig klar und niemand weiß so genau, was damals eigentlich passiert ist. Und Hugo ist bei seinem Großvater aufgewachsen, ist inzwischen ein erfolgreicher Künstler, aber jetzt gerade in einer Lebens- und Schaffenskrise, weil er gerade verlassen worden ist. Und er lebt so vor sich hin, er hat keinerlei finanzielle Sorgen, aber er hat auch eigentlich keine Ziele mehr im Leben und ist ziemlich antriebslos. Und das ist so die Ausgangslage.
Jetzt brauchen wir was, was da eine Handlung in Gang bringt.
In der Tat.
Was ist es?
Das ist ein sehr interessanter Kniff des Autors, nämlich trifft Hugo irgendwann einen Schriftsteller, der den gleichen Namen trägt wie der Autor in unserer Realität, nämlich Tommy Wieringa. Mhm. Der Autor hat sich also selbst in die Handlung des Romans eingeschrieben und wer sich ein bisschen mit Künstlerroman auskennt, hat vielleicht schon erkannt, das erinnert sehr stark an den Roman Karte und Gebiet von Michel Houellebecq von vor ungefähr 10, 15 Jahren. Und auch dort taucht in einem Künstlerroman der Autor selbst auf und spielt da auch eine sehr entscheidende und große Rolle. Und es hat auch einen Sinn, dass dieser Autor auch Houellebecq heißt. Bei Wieringa ist das alles etwas unmotiviert, hatte ich den Eindruck. Die Figur ist zwar sehr wichtig, aber dass der den gleichen Namen trägt, ist irgendwie eine lustige Spielerei. Aber wie gesagt, dieser Autor ist sehr wichtig, weil über diesen Autor kommt er an die verschollen geglaubten Tagebücher seines Großvaters und deckt also auf, was sein Großvater in der NS-Zeit wirklich gemacht hat. Und er beschließt dann, dieses Wissen in seine neuen Kunstwerke einfließen zu lassen und reaktiviert damit sozusagen seine etwas eingeschlafene Karriere als Künstler.
Interessant, dass auch in diesem Roman ein Bezug zu dem Franzosen Michel Houellebecq da ist. Wir hatten in dieser Woche schon eine andere Rezension hier in der Lesart zum neuen Buch von Sylvie Schenk, einer deutsch-französischen Schriftstellerin. Und da gibt es einen ganz direkten Bezug. Also da wird Houellebecq auch namentlich genannt. Also offenbar ein Autor mit Ausstrahlung auch auf andere Autoren in unserer Gegenwart.
Ja.
Aber zurück zum Tommy Wieringa-Roman. Das sind ja eine Menge Themen, die da jetzt zusammenkommen. Der Künstlerroman, dieser Bezug auf die Vergangenheit, die Geschichte eben des Großvaters, dann eben dieser Autor, der noch dazukommt. Wie ist das so zusammengebracht?
Also das ist schon, wie Sie sagen, sehr, sehr viel. Also es geht auch noch zusätzlich um Männer in der Midlife-Crisis, um Familiendynamiken und eigentlich sogar am Rande noch um die Klimakrise. Und im Titel steht es auch noch irgendwie Nirvana. Es geht auch noch irgendwo um buddhistische Religion ganz am Rande. Und das ist alles sehr geschickt verwoben, das muss man schon sagen, weil wir erfahren eben über diese Tagebücher sehr viel aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Es geht da teilweise auch um die Niederlande im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und gerade für ein deutsches Lesepublikum ist das durchaus spannend, weil es eben auch um die Frage geht, wie geht man mit Unternehmen um, die von der NS-Zeit profitiert haben. Und das wird da auch nochmal durchgespielt. Und es gibt noch spannende Nebenfiguren, zum Beispiel eine Pflegerin des Großvaters, mit der unser Protagonist eine Affäre anfängt und so weiter. Und man würde das alles sehr gerne noch viel ausführlicher haben. Und das trägt über diese über 500 Seiten sehr, sehr gut und hätte auch noch länger getragen eigentlich.
Sagen Sie uns zum Schluss noch kurz, ich habe jetzt noch keine Vorstellung, in was für einem Tonfall oder was für einem Stil das eigentlich erzählt ist, dieser Roman?
Das ist ein sehr unaufdringlicher und angenehmer Erzählstil und der Fokus liegt eindeutig darauf, die Handlung voranzubringen. Es wird an manchen Stellen, gerade wenn es so um die Gemälde und die Inspiration dafür geht, manchmal ein bisschen schwülstig, aber insgesamt ist es ein Roman, den man sehr gut im Urlaub irgendwie weglesen kann und trotzdem auf einem hohen Niveau unterhalten ist. Und gerade auch in dieser Übersetzung von Bettina Bach ist das ein sehr angenehmes Lesevergnügen, das, wie gesagt, sehr gerne noch hätte länger gehen können.
Sagt Simon Sahner und Sie haben seine Empfehlung gehört, zum Ende hin langsamer lesen, damit nicht so vieles so unangenehm in der Luft hängen bleibt.
Genau.
Bei dem Roman Nirvana von Tommy Wieringa, wie gesagt, übersetzt von Bettina Bach, erschien im Hansa Verlag mit 474 Seiten. Besten Dank an Simon Sahner.
Gerne.
Straßenkritik.
Ich bin Adrian Kramer, ich bin 13 Jahre alt, ich wohne in Freiburg im Breisgau. Ich lese The Inheritance Games, 50 Milliarden Dollar an unbekannte Erben, vier mörderische Nachkommen. Da handelt es sich halt um so ein Mädchen, das ist obdachlos. Und dann bekommt sie so einen Brief, wo drin steht, dass sie zu einem Erbenotar eingeladen wird. Und da hat sie dann halt das meiste Geld bekommen von einem reichen Mann. Und dieser Mann, der halt gestorben ist, der das vererbt, sie kennt diesen Mann überhaupt gar nicht. Und der ist halt auch relativ komisch, der hat auch ein riesiges Haus mit verschiedenen Geheimgängen und so. Und da gibt es auch so verschiedene Spiele. Und am Anfang des Buchs bekommt sie so Schlüssel und sie muss halt eine Tür öffnen. Und zwar halt auch so eine Art Rätselspiel. Ich finde halt solche Geschichten mit so Rätseln und Spielen irgendwie mal cool. Ich würde es weiterempfehlen, weil es wird halt nicht langweilig. Es passiert die ganze Zeit was. Ja.
Adrian Kramer aus Freiburg empfiehlt die Trilogie The Inheritance Games, also den ersten Band davon. Ein Buch von Jennifer Lynn Barnes, wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Ivana Marinovic. Die Taschenbuchausgabe im CBT Verlag, die ist für 16 Euro zu haben. In dieser Woche hat die Schriftstellerin Irina Liebmann einen sogenannten Vorlass mit ihren Materialien ans Literaturarchiv Marbach übergeben. Irina Liebmann ist über 80 Jahre alt. Da kann es naheliegen, sich um so etwas zu kümmern. Aber was bringt schon verhältnismäßig junge Autoren dazu, so einen Schritt zu gehen? Christian Kracht hat zum Beispiel einen Vorlass nach Marbach gegeben, als er erst Anfang 50 war. Und der Dichter Durst Grünbein, der war noch nicht mal 50, als er seine ersten Unterlagen ins Marbacher Archiv gegeben hat. Wieso auch jüngere Autoren sowas tun und was die Öffentlichkeit eventuell davon hat, darüber spreche ich jetzt mit Sandra Richter. Sie leitet das Deutsche Literaturarchiv. Archiv in Marbach. Guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Wie war das denn bei Christian Kracht? Warum hat der seinen Vorlass schon früh nach Marbach gegeben?
Man muss sagen, dass Christian Kracht gar nicht der Jüngste war. Der jüngste Vorlassgeber in Marbach war Hermann Hesse. Der ist schon im Alter von 29 Jahren nach Marbach gereist. Das ist ja schon ein ganz schöner Akt der Selbstkanonisierung, um dem Schiller Nationalmuseum, wie es damals hieß, eine Sammlung handschriftlicher Gedichte und Erstausgaben zu übergeben. Und Christian Kracht, der war dann fast doppelt so alt, also schon quasi in gemäßigtem, im hohen Alter, der konnte doch auf einiges zurückblicken. Viele unglaublich bedeutende Romane und ein internationales Schriftstellerleben. Und da hat er gedacht, da möchte ich doch schon mal einen Fuß in Marbach in der Tür haben. Und da sind viele Autoren, die ihm unendlich sympathisch waren, die wichtig sind für ihn, wie etwa W.G. Sebald. Und so hat er sich, als er einmal umzog, entschlossen, uns einiges bereits zu geben.
Ein Umzug ist natürlich ein guter Grund, sich von Materialsammlungen zu trennen. Wir haben eben von mehreren Vorlassgebern, auch aus der jüngeren Vergangenheit, gehört. Gibt es gerade einen Trend zum Vorlass?
Ich glaube, das ist sehr gut, dass die Autoren sich frühzeitig überlegen, was mit ihren Beständen passieren soll. Denn für Forschung und Öffentlichkeit sind diese irrsinnig wichtig. Natürlich lesen wir oft einfach Bücher, aber um mehr zu erfahren, wie das Umfeld war dieser Bücher, dieser Autorinnen und Autoren, was da alles und wer da alles mitgeschrieben hat, dafür sind solche Vor- und Nachlässe einfach sehr wichtig. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass Autoren zunehmend ein Vorlass- oder Nachlassbewusstsein entwickeln und tatsächlich mit uns manchmal schon früh in Kontakt treten.
Und was führt dazu? Also ziehen die alle um? Werden die Wohnungen zu klein und zu teuer? Oder woran liegt es, dass es diesen Trend gibt?
Das ist sicherlich immer ein Grund, dass man sich überlegt, ja, was brauche ich eigentlich noch und was will ich schon zur Verfügung stellen? Viele bedeutende Autoren, und dazu zählen ja Grünbein und Kracht und Julia Frank, die uns auch bei Zeiten etwas gegeben hat, die werden dann gefragt von Forscherinnen und Forschern, die über ihre Sachen arbeiten wollen. Und plötzlich werden Autoren zu ihren eigenen Archivaren, wollen das aber gar nicht, sondern fragen sich dann eben tatsächlich, kann ich das irgendwo hingeben, damit Leute sich damit beschäftigen können, mit dem, was ich da vor Dekaden mal geschrieben habe. Und insofern ist das auch eine Art der Selbstentlastung, Dinge an ein Archiv zu geben. Zum einen wird man die eigenen Erinnerungen, wenn man es denn will, los. Da kommt wieder Platz für Neues und das ist ja auch wichtig. Zum anderen hat man eben auch Personen, die sich tatsächlich mit dem eigenen Werk befassen und das ist ja eine grandiose Entwicklung.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, bekommen die Autoren auch Geld dafür, wenn sie ihren Vorlass nach Marbach geben? Also könnte man auch sagen, das ist auch eine Art Literaturförderung für ältere Autorinnen und Autoren, weil die klassische Stipendien und so weiter Förderung, die ist ja eher für die Jüngeren gedacht.
Das ist ganz wichtig, strukturpolitisch, kulturpolitisch irrsinnig wichtig, dass wir uns anschauen, und die 50-Jährigen sind da eher die Ausnahme, die Älteren wie Irina Liebmann eher die Regel, dass wir uns anschauen, wie gehen wir eigentlich um mit Autorinnen und Autoren, die älter werden, die zunehmend ihr Publikum verlieren, einfach weil es wegstirbt, deren Texte sich sicher im Markt noch irgendwie halten, aber möglicherweise doch nicht mehr so erfolgreich sind wie zuvor. Das heißt, die verdienen weniger, gerade in einer kritischen Lebensphase. Und in dieser Phase kann so ein Vorlass, wenn er denn honoriert wird, tatsächlich sehr helfen und wirken. Wir honorieren oft, wir zahlen häufig Geld, aber mitunter wird auch einfach gestiftet. Wenn jemand nun sagt, ach, eigentlich habe ich ausgesorgt, dann bekommen wir mitunter auch etwas. Aber die Regel ist eben die andere. Und wir können doch nicht nur junge Autoren fördern. Wir müssen doch schauen, dass wir diejenigen, die über die lange Strecke geschrieben haben, auch tatsächlich honorieren.
Der Trend zum Vorlass. Autorinnen geben ihre Materialien schon vor ihrem Tod ins Deutsche Literaturarchiv Marbach. Und darüber haben wir gesprochen hier mit der Leiterin des Archivs, Sandra Richter. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Flix, ich bin Comiczeichner und mein Buch des Lebens ist Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das ist ein Buch, was ich sehr früh in meinem Leben habe lesen dürfen, beziehungsweise noch viel besser, ich habe es vorgelesen bekommen, nämlich von meinem Vater. Da muss ich so ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein. Und irgendwann hat er dieses Buch mit diesem rot glänzenden Einband aus der Bibliothek mitgebracht und ich dachte, die unendliche Geschichte? Wie lange soll das gehen? Wie lange will Papa jetzt vorlesen? Und dann fing er an und schlug die Seiten auf und dann ging es schon direkt los mit Bastian Balthasar Buchs, einen Namen, den ich bis heute nicht vergessen habe, genauso wie Karl Konrad Koriander, den Buchhändler, dem Bastian eben besagtes Buch stiehlt, sich dann wie ein Dieb fühlt und auf dem Dachboden seiner Schule verschwindet, in das Buch versinkt und naja, versinken ist ja in dem Fall wirklich wortwörtlich zu nehmen. Er taucht in die Geschichte ein, es geht los im Haulewald, wo sich die Boten treffen, weil in diesem Land, in Phantasien, das Nichts ausgebrochen ist. Eine Fläche, die aussieht, als ob man blind geworden sei. Ich konnte es mir vorstellen und gleichzeitig nicht vorstellen, aber dass es eine Gefahr sein würde für so einen Ort wie Phantasien, dieses fantastische große Reich, das war mir sofort klar. Ich war gefangen, ich war gefesselt von dieser Geschichte und bin mit den Boten auf die Reise gegangen zum Elfenbeinturm, zur kindlichen Kaiserin, dann auf die Suche nach Atreyu, der finden sollte, wer Phantasien retten konnte. Und irgendwann, als ich begriffen habe, dass es ja nur Bastian sein kann, Bastian, der auf dem Dachboden sitzt, vor dem Buch, dachte ich, Bastian und ich, wir machen das zusammen, weil nur ich, wenn ich das lese, wird Bastian das machen können. Und irgendwann taucht ja das Buch, wie vielleicht die Erwachsenen wissen, in sich selber auf, was ich damals vorher noch nie erlebt hatte. Und auf einmal war ich selber wie in dieser Geschichte mit drin. Inzwischen bin ich selber Vater und habe diesen Teil auch meinen eigenen Kindern vorgelesen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass diese inzwischen 40 Jahre alte Geschichte immer noch funktioniert und auch bei der jungen Generation immer noch trägt. Ich glaube, Phantasien lebt für immer, weil die Grenzen Phantasiens sind nicht außen. Die Grenzen Phantasiens sind innen.
Das Buch seines Lebens, die unendliche Geschichte von Michael Ende für den Comiczeichner Flix. Wobei Comiczeichner, seit dieser Woche ist Flix auch Romanautor. Er hat gerade seinen ersten Roman veröffentlicht mit dem Titel Immerland, die Stadt der Ewigkeit für Menschen ab 12 Jahre. Damit war Flix zu Gast hier bei uns in der Lesart in dieser Woche. Das Gespräch mit ihm, das finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder in der Deutschlandfunk-App.